So, schön, dass ihr da seid, auch die Online-Familie, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Amen. Lasst uns aufschlagen zum 2. Mose, Kapitel 34. 2. Mose 34, ich lese da nur einige wenige Verse, und zwar die Verse 6 und 7. Und zwar ist es die Begebenheit, wo Mose Gott gebeten hat, zeig mir deine Herrlichkeit. Mose ist auf dem Sinai oben und er sagt, zeig mir deine Herrlichkeit. Und Gott sagt, also gut, meine Herrlichkeit, die Vorderseite kannst du nicht sehen, aber die Rückseite. Und das macht er also. Er stellt Mose in einen Felsspalt und dann geht Gott in seiner Herrlichkeit vorbei. Schau, Gott kann vorbeigehen, so dass du es nicht merkst, denk an Emmaus. Und er kann vorbeigehen, dass du es nicht aushältst. Denk an Johannes, den Offenbarer in der Offenbarung hinten. Den haut's um. Schau, der Herr kann das so machen. Denk auch, dass derselbe Jesus, der auf den Berg raufging und dort verklärt wurde, also derselbe ist, der auf dem Berg verklärt wurde. Als er wieder runterging, hat er wieder normal ausgesehen. Oben hat er geleuchtet. Also der Herr hat viele Facetten. Na? Und jetzt will Mose also endlich mal seine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt also, gut, dürfst du meine Herrlichkeit sehen. Und dann geht Gott an ihm vorbei und er sieht ihn von hinten wenigstens, immerhin. Und dann ruft Gott was aus. Und es ist wichtig, was er ausruft heute Morgen für uns. Also die Herrlichkeit Gottes geht vorüber und ruft Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue, der die Gnade bewahrt an Tausenden, der Schuld und Vergehen und Sünde vergibt, Komma, aber keineswegs ungestraft lässt. Also ihr merkt hier zwei Sachen in diesem Vers. Einmal, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, Gott ist langsam zum Zorn, Gott ist groß an Gnade, richtig? Gleichzeitig lässt aber Sünde nicht ungestraft. Gut, dass wir Jesus haben, der für uns die Sünden getragen hat und die Strafe getragen hat. Aber das ist nur eine Facette, okay? Schau, mein Problem, um das es mir heute Morgen geht, ist folgendes. Gott ist einerseits gnädig, andererseits ist er gerecht. Gott kann nicht Regeln erlassen und dann diese Regeln einfach brechen lassen. Also in anderen Worten, dauernd barmherzig sein. Gott wird seine Regeln nicht aufgeben. Gleichzeitig ist er aber barmherzig. Jetzt müssen sich Gnade und Gerechtigkeit in irgendeiner Form treffen. Okay, und da müssen wir natürlich als Menschen mitarbeiten. Das Problem, das ich festgestellt habe oder das der Herr mir aufs Herz gelegt hat, ist folgendes. Es gibt Leute, die quälen sich mit einem schlechten Gewissen. Und immer wenn dann was Schlechtes passiert, denken sie, das hat mit dieser uralten Sünde was zu tun. Ne? Eine Frau sitzt bei der Weihnachtsfeier mit einem Kollegen zusammen, den sie sympathisch findet und der sie offensichtlich auch. Und dann reden sie und dann trinkt sie entgegen ihrer Gewohnheit einen Schluck Wein und dann noch einen und dann noch einen und der auch. Und sie unterhalten sich so gut. Und als sie sich dann draußen auf dem Gang zur Toilette begegnen, da gibt er ihr ein Küsschen und sie wehrt sich nicht. Ja, also gut, es waren zwei. Oder drei, okay, gut. Und das dritte hat sie vielleicht ein bisschen länger hingezogen als notwendig. Aber das war, das und dann ist weiter nichts passiert. Und dann ist er hochrot, mit hochrotem Kopf wieder weitergegangen, weil der war ja verheiratet. Also ganz, ganz üble Sache. Üble Sache, üble Sache. Und jetzt hat sie seit den 26 Jahren, seitdem das passiert ist, ein schlechtes Gewissen. Und jedes Mal, wenn es Probleme in ihrer Ehe gibt, damals war sie noch gar nicht verheiratet, aber jetzt ist es, denkt sie, ja, das ist vielleicht eine Strafe von dem, was damals war. Es ist ja, wer sät, wird ernten. Ne? Kennen wir ja, Saat und Ernte. Und so leidet sie die ganze Zeit unter einem schlechten Gewissen wegen Dingen, die schon längst vorbei sind, die ihr schon tausendmal vergeben wurden, weil sie schon tausendmal um Vergebung gebeten hat. Aber es bedrückt sie immer noch. Also, okay. Du musst wissen, dass Gott barmherzig ist. Er ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der die Gnade bewahrt an Tausenden und Schuld und Vergehen und Sünde vergibt. Sagen wir immer noch Amen. Okay, gut. Ja, aber es heißt doch auch Hosea Kapitel 8, Vers 7, wer Wind sät, der wird Sturm ernten. Pastor, ich habe einen Wind gesät und jetzt bläst mir der Sturm entgegen. Siehst du das nicht? Naja, schau, die Sache ist die, eine Ernte holst du normalerweise nur einmal ein. Ist das richtig? Wenn du was säst, dann erntest du einmal. Stimmt das? Es sei denn, du säst wieder dasselbe, richtig? Und dann erntest du wieder was. Also jetzt pass mal auf. wenn es damals so lief und seitdem nie mehr. In den letzten 26 Jahren hast du von allen verheirateten Männern die Finger gelassen. Nichts mehr. Weg. Dann ist es vergeben und vergessen, okay. Und so doll war es wahrscheinlich sowieso nicht, der hat es schon längst vergessen. Und überhaupt, vielleicht kam eine Ernte irgendwo einmal, die wir jetzt nicht mehr nachvollziehen können, aber das ist vorbei. Wenn du das nicht weiterhin säen tust, dann gibt's da auch keine Ernte mehr. Okay. Ist so. Deswegen heißt es in Galater Kapitel 6, Vers 9, lasst uns im Gutes tun nicht müde werden, denn wir werden ernten zur bestimmten Zeit, wenn wir nicht ermatten. Weißt du, was in dem Vers drinnen steckt? Wenn du nicht nur einmal eine gute Ernte einfahren möchtest, sondern wenn du möchtest, dass dir dauernd was Gutes passiert, dann tu dauernd Gutes. Na? Denn wir werden zur bestimmten Zeit ernten, wenn wir nicht ermatten. So, wenn du nur einmal was Gutes erleben willst in deinem Leben, dann tu nur einmal was Gutes und ansonsten kann dir die Welt wieder den Buckel runterrutschen. Wenn du aber möchtest, dass der Segen Gottes sich mehr und mehr entfaltet, ja, dass du einen Ruf für Segen bekommst und so, dann musst du weiterhin Gutes tun und dann wirst du ernten zur richtigen Zeit. Also, vergiss die Sünde von damals, sie ist ausgelöscht, sie ist unter Blut Christi, sie ist ein für alle Mal weg. Und du erntest jetzt auch nichts mehr. Die Ernte ist schon längst vorbei. Und deine Probleme haben möglicherweise einen anderen Grund als die Rache Gottes, okay, und die Gerechtigkeit des Herrn. Sagen wir jemand nochmal Amen. Okay. Dann gibt's noch andere Kandidaten. Die haben kein übersensibles Gewissen. Ja, die quälen sich nicht mit dem Gewissen, sondern die haben kein Gewissen. Ja, die sind gewissenlos. Weil Gott ja so gnädig ist. Wir haben es ja gerade gelesen. Jetzt pass mal auf. Da ist gnädig, barmherzig. Er ist Jahwe Gott. Er ist barmherzig. Er ist gnädig. Langsam zum Zorn. Reich an Gnade. Reich an Treue. Der die Gnade bewahrt. Und Schuld und Vergehen und Sünde vergibt. Das sind 9 gute Sachen hier. Bis er dann einmal sagt, aber keineswegs ungestraft lässt. Also die Sünden. Das heißt, ja, schau, wenn du was tust und auch wenn du Vergebung bekommst, kann es trotzdem sein, dass in der Kielwelle deiner Sünde irgendwie noch Unannehmlichkeiten kommen. Okay? Und das muss derjenige, von dem ich jetzt rede, zur Kenntnis nehmen. Wie gesagt, das ist der so wie Simson ist. Der geht nicht nur einmal zur Kollegin Schulze am Weihnachten, sondern am Neujahr auch gleich nochmal. Na, und dann an Heilig Drei König ruft er sie auch nochmal an und fängt er an, mit der also eine Beziehung aufzubauen. Und weil er so doll ist und sie so schön oder so, gibt sie ihm zum Schluss den Schlüssel zu ihrem Apartment. Und dann, ja, dann haben wir Probleme. Dann lebt der nämlich in Sünde. Der hat sich mit seiner Sünde arrangiert. Okay? Mit denen ist es dann anders. Mit denen geht es dann anders. Frag Simson. Simson ging immer wieder zu Delilah und wieder und wieder und wieder und die war nicht gut für ihn. Der hat gedacht, wunder, wie sie ihn bewundert. Aber in Wirklichkeit hat sie ihn nicht bewundert, sondern ausgenutzt. Ja? Die Philister sind nämlich gekommen und haben gemeint, hey, dieser Simson, der so ein starker Mann ist und unsere Soldaten hier dauernd besiegt zu Tausenden. Wir wollen, dass der aus dem Verkehr gezogen wird. Neutralisiere ihn mit den Waffen meiner Frau. Wir machen dich zum Millionär. Und sie sagt, gut, was wollt ihr mir denn geben? Und dann rechnet sie und sie sagt, prima. Und dann liefert sie den tatsächlich ans Messer. Und dann passiert, was in Sprüche Kapitel 29 steht. In Sprüche 29, Vers 6, da heißt es, ein Mann, der trotz Ermahnungen halsstarrig bleibt, wird plötzlich zerschmettert werden ohne Heilung. Wird plötzlich zerschmettert werden ohne Heilung. Plötzlich passiert es dann. Bilder, von denen du nie wolltest, dass sie öffentlich werden, sind plötzlich öffentlich sichtbar. Plötzlich bist du oder dein nackter Hintern auf Facebook und auf Instagram und sonst wo. Und dann weißt nicht nur du von deinem Geheimnis, sondern dann weiß es die ganze Welt. Das ist eine ziemlich unangenehme Situation. Sowas passiert dann plötzlich. Wenn jemand halsstarrig ist, dann kann es sein, dass irgendein Untergang, irgendein Unglück plötzlich passiert. Ist natürlich nicht immer der Fall. Nicht jeder, der einen Untergang hat, ist halsstarrig. Aber diejenigen, die halsstarrig sind, werden früher oder später einen Untergang erleben. Okay? Frag Simson. Eines Tages war es dann soweit, er hat ihr geoffenbart, worin seine Stärke liegt, nämlich in seinen Haaren, weil er Nazirea ist und das ist es also. Und sie hat ihm, als er geschlafen hat, ja, auf ihrem Schoß geschlafen hat. hat sie ihm die Haare geschert, geschoren. Ein gescherter Hammer, genau. Und zum Schluss, sie ruft für das Philister über dir, Simson. Und er denkt sich, ach, ich werde wie bisher auch aufstehen und ich werde die Ketten zerreißen, mit der sie mich da spielerisch gebunden hat, die Delilah und überhaupt. Aber die Kraft Gottes und der Herr ist von ihm gewichen gewesen und sie haben ihn gepackt, sie haben ihn überwunden. Es war der überhaupt nicht gewöhnt, mal überwältigt zu werden. Dann haben sie ihn genommen, haben seine Augen ausgestochen. Nie mehr würde die Delilah anschauen oder irgendwelche anderen Frauen. Dann haben sie ihn ins Gefängnis gesteckt, wo er im Kreis laufen musste und die Mühle mahlen musste. Ein Drehbuchschreiber von Conan der Barbar, die haben sich das bei Simson abgeschaut. Also aus der biblischen Geschichte. So, jetzt steht er da. Jetzt müsste man denken, Leben vorbei. Schau, die Gaben und die Berufungen Gottes, die sind unbereubar. Sag mal unbereubar. Sag mal dreimal unbereubar. Also in anderen Worten, wenn der Herr für dich eine Aufgabe hat, dann wird er in irgendeiner Form dich in dieser Aufgabe wirken lassen. Okay, und das macht jetzt auch bei Simson. Simson ist jetzt jahrelang im Gefängnis, aber seine Haare wachsen wieder und mit seinen Haaren wächst die Hingabe an den Herrn wieder. Und es ist, der Herr und er sind wieder eins und dann sagt der Herr, gib mir Rache für meine beiden Augen, eine Rache für beide Augen. Wenn ich jetzt dann im Haus des Gottes Dagon, im Götzentempel tanzen soll und die Spott treiben mit mir, dann hilf mir, die Säulen umzudrücken, auf denen das Haus ruht. Auf die Art und Weise stirbt die Oberschicht der Philister und dann haben die keine Zeit mehr und nicht mehr die Energie, Israel zu bedrücken und zu bedrängen. Und wisst ihr, was passiert? Gott macht es. Und er tötet in seinem Tod mehr als in seinem Leben. In anderen Worten, er war nach seinem großen Unglück effektiver als vorher. Aber die Reise zum Sieg, in anderen Worten, sein Leben danach war nicht mehr so genießbar. So, er hat seine Aufgabe durchaus erfüllt, aber er hat sein Leben nicht mehr so genossen, wie Gott es eigentlich gerne gehabt hätte. Amen. Seht ihr das? Also, wichtige Sache, dass wir das festhalten. Also, wir haben jetzt zu zwei Leuten gesprochen und das ist, wie gesagt, das Wort vom Herrn. Wenn du dich seit Jahr und Tag mit bestimmten Sünden, die dir irgendwann einmal getan hast, herumplagst, sie sind vergeben, sie sind vergessen, da kommt keine Ernte mehr, sagt der Herr heute Morgen zu dir. Und zu anderen sagt er, hey du, gib den Schlüssel zu ihrem Apartment zurück. Es sei denn, du willst im Chaos landen, als Halsstarriger plötzlich zerschmettert werden. Der Herr ist langmütig, aber er ist nicht ewigmütig. Und er schaut schon lang genug zu. Ja, und diejenigen, die ich meine, die wissen genau, wer es ist und wissen sich angesprochen. Amen. Aber das ist gar nicht meine Hauptbotschaft. Meine eigentliche Botschaft, die kommt jetzt. Also ist in Verlängerung von dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Und zwar gehen wir jetzt mal zu Johannes Kapitel 8. In Johannes Kapitel 8 ist das Laubhüttenfest gerade vorbei. Laubhüttenfest. Kapitel 7 war Laubhüttenfest. Jesus ist mitten während dem Fest gekommen und hat dort gepredigt. Und sofort hat er da massenweise Zuhörer gehabt, die also ganz begeistert waren. Staunend kamen sie, als er im Tempel gelehrt hat. Und Laubhüttenfest, muss man wissen, da haben die Leute nicht in ihren Häusern gewohnt, sondern die haben sich aus Zweigen, Palmwedel und so weiter Hütten gebaut. Und es war ganz allgemein Karnevalstimmung, Kirchweihstimmung. Ja, muss man wissen. Das ist der nähe Kirchweih gewesen. Laubhüttenfest war keine langweilige, trockene Angelegenheit. Die war ziemlich feucht, diese Angelegenheit. Okay, war ein Fest. Tagsüber hat man das Wort Gottes gehört und ansonsten, also im Tempel bei den Rabbis gesessen und ansonsten hat man gefeiert. Ja. Und als das Laubhüttenfest jetzt vorbei ist und diese lockere Stimmung wieder der Nüchternheit weicht, sitzt Jesus immer noch im Tempel und lehrt dort. Er kommt in Kapitel 8 frühmorgens in den Tempel und lehrt dort. Wie gesagt, der Tempel, wir müssen uns das vorstellen, wir gehen über die Brücke hinauf ins Tempelgebiet, ja, in das Tempelareal, weiße Steine, mit Gold überzogen, also es glitzert und glänzt und blinkt, die Säulen, ja, Säulenhallen, wo diese Rabbis drin saßen und ihre Bibelschulen abgehalten haben, wunderbar. Aber die sind alle verwaist, heute sind sie alle bei einem, nämlich dem Rabbi Jesus aus Nazareth. Und die anderen, die mögen das natürlich nicht besonders. Und sie haben gemerkt, was für eine Wucht der Mann predigt, mit welcher Wucht er predigt, was für eine Durchschlagskraft er hat, einerseits. Andererseits ist er aber keiner von ihnen. Und wenn man den das machen lässt, wo endet denn das dann? Ja, und überhaupt? Und so planen sie, Jesus theologische Fallen zu stellen oder in auf irgendeine andere Art und Weise aus dem Verkehr zu ziehen, zu Fall zu bringen. Das sind die Hintergedanken des religiösen Establishments. Okay, und jetzt passiert's. Jesus lehrt also und predigt und die Leute sitzen alle konzentriert um ihn herum, als plötzlich im Hintergrund ein Lärm kommt, Lärmgetöse hörbar wird und sich Leute, Männer, und ihr seht sofort, das sind Pharisäer und Schriftgelehrte und solche Leute, die kommen jetzt nach vorne und bahnen sich einen Weg durch die Menge und einer von ihnen, der hat an den schwarzen Haaren eine Frau gepackt, die kaum ein Nachthemd anhat und zerrt die hinter sich her, eine extrem entwürdigende Situation. Und dann kommt er und, also dieser Pharisäer, der kommt und wirft diese Frau da in die Mitte hinein, die liegt da auf dem Boden und weiß nicht genau, was jetzt los ist. Sie ist also völlig verblitzt. Die Schüler Jesu, die Jünger Jesu sitzen um sie herum und die Pharisäer auch. Das heißt, die stehen und sagen, Rabbi, diese Frau wurde ertappt beim Ehebruch auf frischer Tat in flagranti delicto. Mose hat geboten, dass wir diese Leute steinigen sollen. Du aber, was sagst du? Und Jesus, was macht Jesus? Er setzt sich hin und er schlägt die Augen nieder und er fängt an, auf die Erde zu schreiben, steht da. Er fängt an, auf die Erde zu schreiben. Man muss wissen, die Erde, die dort war, das war ja mit Steinen gepflastert. Das war Staub auf Steinen. Und jetzt fängt Jesus da also an, hurtig auf das Pflaster zu schreiben. Und nachdem er nicht reagiert und sie nicht lesen, was er da schreibt, sagen sie nochmal, Jesus, was sagst du? Weil sie denken, jetzt haben sie ihn, wisst ihr, jetzt haben sie ihn. Wenn Jesus jetzt nämlich sagt, steinigt sie, dann ruiniert er seinen Ruf als Freund der Zöllner und Sünder. Immerhin hat er ja einen Zöllner, ihr wisst ja, diese Geldeintreiber, diese unsympathischen Typen, Steuerbeamte, die maßlos ihre Position ausgenutzt haben und sich reich gemästet haben an dem Geld der Leute. Einen von denen hat er zu seinen Jüngern gemacht, Matthäus, Levi Matthäus sitzt da. Und er hat sich von Huren, muss man sich mal vorstellen, von deren Tränen die Füße waschen lassen. Ja. Also er ist Freund der Zöllner und Huren. Wenn Jesus jetzt sagt, steinigt sie, dann ist sein guter Ruf, sein Ruf der Barmherzigkeit, ruiniert. Dann ist er nur ein weiterer harter Pharisäer, bringt nichts Neues, hat nichts Neues zu sagen. Wenn er jetzt aber hergeht und sagt, steinigt sie nicht, dann ist er im Widerspruch zum Gesetz Moses, zum Gesetz Gottes. Und das ist ja noch nicht alles. Wenn Jesus sagt, steinigt sie, dann sagt er vollstrecktes Todesurteil, aber die römische Besatzung, Judäa war ja nur eine römische Provinz, Teil der römischen Provinz Syrien eigentlich. Ja, immer problematisch, immer schwierig. Und wenn jetzt da Jesus ankommt und sagt, steinigt sie, dann gibt er den Befehl, eine Todesstrafe zu vollziehen. Und die Römer hatten den Juden verboten, Todesstrafen zu vollziehen. Durfte niemand machen, außer den Römern. Warum? Könnt ihr euch denken. Wegen solcher Situationen. In der Hitze des Gefechts, ja, wird da plötzlich jemand zu Tode gebracht und hinterher macht man dann erst Gerichtsverhandlung. Das ist nichts, nennen wir dann Lynchjustiz. Und in sowas Ähnliches wollen sie den Herrn jetzt da hineinbringen. So, also wenn er jetzt sagt, tötet sie, dann kommt als nächstes die römische Polizei an und verhaftet ihn und sagt, hey, was fällt denn dir ein? Spinnst du? Also wir sehen, Jesus steckt in einer Zwickmühle. Griechisch Dilemma. Ne? Englisch Catch 22. Ne? Er steckt fest. Was macht er da jetzt? Und jetzt denken sie, oh, wir haben ihn. Aber sie haben Jesus natürlich vollkommen unterschätzt. Und ihr Lieben, als ich das erkannt habe, was da wirklich steht, war ich so begeistert. Ich habe mir gedacht, das muss ich euch heute Morgen mitteilen. Da weiß ich nämlich, Hammer, Oberhammer, wirklich gut und fantastisch ist. Also, Jesus steckt scheinbar fest. Wenn er sagt, steinigt sie, hat er Probleme mit den Römern. Wenn er sagt, steinigt sie nicht, hat er Probleme mit dem Gesetz. Er ruft zur Übertretung des Gesetzes auf. Und dann ist er selber nicht mehr hörenswert. Weil die hören ja die Auslegung des Gesetzes, deswegen kommen sie ja hier in den Tempel, die Leute. Also was macht Jesus? Jesus schreibt also auf den Boden und er sagt, ja, was sagst du denn jetzt? Und er blickt auf und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann beugt er sich nieder und fängt wieder weiter an zu schreiben. Und jetzt heißt es bei dir vielleicht, in der Schlachterübersetzung heißt es, und überführt von ihrem Gewissen, gingen sie hinaus, vom Ältesten bis zum Jüngsten. Aber das überführt vom Gewissen steht überhaupt nicht da. Das steht nicht im Urtext drin. Sondern Jesus sagt es, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann schreibt er weiter. Und irgendwas, was er da geschrieben hat, muss die Leser so dermaßen überführt und entsetzt haben, dass sie es für schlauer gehalten haben, schnellstmöglich zu verduften, als noch länger da zu bleiben. So der Älteste, derjenige, der am meisten Durchblick hat und die Bibel am besten kennt, der schaut, was da steht und er denkt sich, und verschwindet plötzlich. Und der Nächste schaut, ja, warum ist denn der Rabbi jetzt gegangen? Und haut auch ab. So, die Frage ist also, was hat Jesus da hingeschrieben? Was war es, dass die so dermaßen bewegt hat, dass sie abgehauen sind? Ich sag's euch, aber jetzt noch nicht. Wir lesen mal weiter. Also Vers 9, Kapitel 8, Vers 9. Und er bückte, Vers 8, er bückte sich nieder und schrieb wieder auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren oder den Ältesten. Und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Er verurteilt sie jetzt nicht. Aber er sagt, sündige hinfort nicht mehr, er gibt dir Bewährung. Siehst du das? Okay, wie kam es dazu jetzt? Pass mal auf. Sie kommen und klagen die Frau an. Zunächst einmal fange ich mit der Frau an. Diese Frau, was war das für eine Frau? Ach, die Frau, die hatte einen Mann, der bei der Karawane gearbeitet hat. Ihr wisst schon, Lastwagen, Lastkamelfahrer. Und er war oft fort auf Überlandreisen und es hat sich hingezogen, teilweise Tage, Wochen, Monate. Und dann bist du allein. Und wenn du dann, die Einkäufe heimträgst, damals gab es ja keine Autos und so weiter, ja, dann bist du froh um den freundlichen älteren Pharisäer, der sagt, na, junge Nachbarin, soll ich Ihnen helfen? Und dann bist du dankbar, dass der dir hilft. Vor allem, weil der irgendwie, der ist so würdevoll, der hat so einen schönen Rauschebart, so Nikolausmäßig. Ach ja, da geht der jungen Frau einfach das Herz auf. Der ist es. So einen Mann zu haben, das wäre mal ganz gut. Der fährt nicht immer fort, sondern der ist auch noch intelligent, der ist Rabbi und so, beziehungsweise halt Schriftgelehrter. Und so passiert es jetzt öfter, dass er also ihr mal die Einkäufe heimträgt. Und zum Schluss legt sie mal so die Hand auf die Schulter und sagt zu ihm, danke sehr. Und dann tut sie die Hand wieder weg und ist ganz begeistert. Sie hat ihn andererseits angefasst, andererseits aber, wow, was hat sie da gemacht? Sie hat einen angefasst. Ist ja alles ganz harmlos, natürlich. Aber das hat sich jetzt ein bisschen hingezogen. Und irgendwann haben sie sich dann ziemlich lang und ziemlich tief in die Augen geschaut. Okay, die Frau hat sich am Anfang wirklich, wirklich schuldig gefühlt. Aber dann hat die Freude, den Mann wiederzusehen, überwogen. Und dann ist Karneval gekommen, das Laubhüttenfest. Und da ist man dann sowieso ein bisschen freundlicher und lockerer. Und dann war das gar nichts Besonderes, dass sie da mal, ihr wisst schon, zusammensitzt mit den anderen Leuten. Und er sitzt zufällig genau neben mir. Und da sitzen sie dann und trinken Wein miteinander und alles. Und naja, über den Rest müssen wir jetzt nochmal groß reden. Eines Abends, weil heim gingen sie ja nicht. Man hat sich treffen können in der Öffentlichkeit erst. Da hat niemand was gedacht. Aber irgendwie hat man sich dann plötzlich in der Abgeschiedenheit eines dieser Zelte, Seins oder ihres, wissen wir nicht genau, getroffen. Und da kam es dann halt zum Äußersten, ja. Und das nicht zum ersten Mal, das nicht zum ersten Mal. Am Anfang war das eine große Gewissenssache, aber mittlerweile hat sie sich an diese Sache gewöhnt und es ist gar nicht mehr so schlimm gewesen. Sie ist sogar leichtsinnig geworden. Leichtsinnig. Aber denk an Sprüche 29,6. Wer in seiner Sünde verharrt und halsstarrig ist, in anderen Worten, wer dabei bleibt, der wird plötzlich ohne Heilung zerschlagen werden. Und jetzt genau das passiert. Eines, als das Fest gerade fertig ist und man eigentlich die Zelte beziehungsweise die Laubhütten wieder abbauen will, da bleibt eine Laubhütte stehen und man denkt sich, komisch, ja. Und dann gehen die Freunde von dem Rabbi da rein und sie sehen, was passiert. Aber pass mal auf, das ist abgestimmt. Weil für den Mann war sie nur ein Spielzeug. Okay? Sein Herz war nicht beteiligt. Ihr war beteiligt, aber seins nicht. Sein Herz war nicht beteiligt, der hat ihn nur ausgenutzt. Und als seine Rabbis da ankamen, seine Freunde, die waren sowieso alle Heuchler. Jesus sagt das so und so oft. Er sagt, hey, hör mal, du hast doch was mit der Kleinen da aus der Nachbarschaft. Und der Rabbi sagt, ihr wisst schon, wir sind jetzt im Rabbi-Stammtisch. Also in dem Pharisäer-Stammtisch, Rabbi dürfen nicht sagen, weil Rabbi sind gute Leute. Okay? Nicht falsch verstehen. In diesem Pharisäer-Stammtisch. Er sagt, hey, du hast doch was mit der Kleinen da. Nö, wie kommst du da drauf? Ja, gib's zu. Pass mal auf, dieser Rabbi Jesus, da könnten wir doch und so weiter. Und wir könnten doch Zwickmühle, Dilemma, Catch 22. Wir könnten denen doch eine Falle stellen. Spielst du mit? Wir sind alle total diskret. Kein Mensch muss wissen, dass du der Ehebrecher warst. Und er sagt sich, na ja, gut, warum nicht? Dann haben wir ihn los. So, er steckt also mit den Pharisäern unter einer Decke. Okay? Ihr Herz hängt an ihm, aber sein Herz hängt an der Macht. Und jetzt kommt es also dazu, und sie haben sie ertappt, und jetzt erlauben sie der Frau gerade noch, dass sie irgendwie ein Stück Stoff anzieht, und dann packen sie sie und zerren sie durch die halbe Stadt und zerren sie hinauf in den Tempel und werfen sie vor Jesus hin. Und da liegt sie jetzt, halbnackt, mit riesengroßen Augen. Ja, bisher hatte sie ein Geheimnis, und jetzt ist ihr Geheimnis auf Facebook, Instagram und sonst wo. Jetzt weiß es die ganze Welt, was sie für eine Type wirklich ist. Sie ist total entsetzt. Jesus ist entsetzt von der Immoralität der Leute. Ja, dieser Pharisäer, die kommen nämlich an und er weiß genau, was Sache ist. Die wollen gar nichts von ihr, sondern von ihm. Er checkt das schon, er kapiert das schon. Und unser Pharisäer, der Ehebrecher, ja, der kommt auch als Letzter, geht mit rein und steht so im Hintergrund und schaut zu, was jetzt mit Jesus passiert. Und so, und mit dieser Frau, naja, um die ist es nicht unbedingt schade, er wollte sie sowieso loswerden, ja, er ist ja nicht mehr losgeworden, jetzt wurde sie los, ein für alle Mal. Und ging auch ins Geld und so, ja, überhaupt. Und er steht so im Hintergrund und schaut, was mit ihr passiert. Und Jesus hört die Anklage, Ehebruch, alles klar. Und er beugt sich nieder und schreibt auf die Erde. Wie gesagt, es ist Staub auf Steinen. Jetzt pass mal auf. Gott hat doch schon einmal mit seinem Finger auf dem Stein geschrieben. Stimmt's? Bei Mose oben auf dem Sinai, ne? Da hat er mit dem Finger Gottes, hat er diese 10 Gebote aufgeschrieben. So, der Gott, der die 10 Gebote aufgeschrieben hat, der sitzt jetzt da und wird mit der Übertretung eines seiner Gebote konfrontiert. Und was macht er? Er setzt sich wieder hin und schreibt wieder auf die Erde. Und ich sag euch, was er geschrieben hat. Er hat geschrieben, 5. Mose 22:22. Ehebrecherin und Ehebrecher sind zu steinigen. Wo ist der Mann? Fragezeichen. Ja, das ist eine ernste Frage. Wo ist der Mann? Weil zum Ehebruch, wenn ich mich recht erinnere, ich denke da nicht so oft drüber nach, über solche Sachen, aber ich kann mich entsinnen, da braucht es 2 dazu. Ja? Und jetzt kommen sie mit ihr an. Wo ist er? Ja, er steht da hinten und er denkt sich, oh, ja, das ist ja... Richtig, da könnte 2 dazu. Das bedeutet, wenn jetzt ich verlange, dass sie gesteinigt wird, dann spreche ich ein Todesurteil auch über mich aus. Oh. Und sie lesen es jetzt nicht, sondern sie sagen, was ist denn los? Was sagst du? Und er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann schreibt er wieder weiter. Jetzt lass mich mal, bevor wir das abschließen hier, ganz kurz einen Exkurs machen ins Buch 2. Mose. Im 2. Mose ist Mose oben auf dem Sinai und Gott schreibt mit seinem Finger die 10 Gebote auf 2 Tafeln und gibt diese Tafeln dem Mose. Mose war der Erste, der aus seiner Cloud Informationen auf ein Tablet runtergeladen hat. Ja, 2 Tafeln. Okay, jetzt kommt er also mit diesen 10 Geboten runter. Und der Gesetzgeber kommt hinunter ins Tal. Und was sieht er? Er sieht das Volk Israel herumtanzen um das goldene Kalb. Sie brechen die 10 Gebote, die sie im Herzen eigentlich haben, dass man das nicht machen soll. Laubhüttenfest, partymäßig sind die drauf. Und was macht Mose? Er bricht in einem Moment alle 10 Gebote, indem er sie zerbricht. Ja, er wirft sie auf den Boden und sagt, Mann! So, Mose kommt mit den Geboten. Die Gebote werden gebrochen. Und im 2. Mose Kapitel 34 jetzt. Sagt Gott, komm nochmal rauf zu mir, du kriegst neue Tafeln. Hau dir nochmal 2 Tafeln zurecht und komm und ich beschreibe sie noch einmal. Jetzt pass mal auf, was passiert ist. Das ist ein Echo von der Geschichte von der Ehebrecherin. So, Gott gibt also ein Gesetz. Die Menschen brechen das Gesetz und Mose zerbricht's auch. Jetzt ist das Volk wieder ohne Gesetz. Es hat die Tafel nicht und es hat das Gesetz ja zerbrochen. Es will mit dem Gesetz nichts zu tun haben. Es hat das Gesetz gebrochen. An dem Tag sind 3000 Leute gestorben in Israel, als das Gesetz kam. Gott könnte jetzt sagen, ich bin mit euch ein für alle Mal fertig. Ihr wollt mein Gesetz nicht, ihr brecht mein Gesetz, auf Wiederschauen. Aber das macht er nicht. Denn gerade als er diese 2. Tafeln hier bekommt, sagt Mose zu Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist genau die Begebenheit. Mose bekommt die Tafeln zum 2. Mal. Und Gott sagt, ja gut, kannst du sehen, stell dich da hin und ich gehe an dir vorbei. Und dann ruft er eben aus. Gott, ja, ich lese es auch nochmal vor. Gott, Jahwe, Gott, barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden, der Schuld und Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Und jetzt ist er wieder normal, jetzt ist er nicht mehr in Herrlichkeit vor ihm. Und er sagt, wow, du bist nicht nur gerecht, sondern du bist auch barmherzig. Und der Grund, weshalb Mose zum 2. Mal die Tafeln bekommen hat, bedeutet, dass Gott bereit ist, aufgrund seiner Barmherzigkeit, ihnen eine neue Chance zu geben, eine zweite Chance zu geben, mit neuen Tafeln, auf denen dasselbe stand. Schau, Gott tut seine Regeln nicht einfach abschaffen. Okay, er tut nicht so, als wären die nicht wichtig. Er gibt seine Regeln nicht auf. Aber er gibt auch seine Barmherzigkeit nicht auf. Er sagt jetzt, ja, ihr seid ums Kalb getanzt und ihr habt gesündigt. Dafür habt ihr jetzt gebüßt und ich gebe euch jetzt eine zweite Chance. Macht's in Zukunft besser. Das ist das, was Gott durch diese Begebenheit hier sagt. Könnt ihr das sehen? Und diese Frau, der geht's jetzt ganz genauso. Jesus schreibt also auf den Boden. Und jetzt fangen sie schon langsam an zu lesen. Beziehungsweise jetzt sagen sie, sag halt endlich, was wir machen sollen. Was sagst du jetzt? Und er hebt die Augen auf und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann schreibt er weiter. Was schreibt er jetzt? Jetzt schreibt er ein paar interessante Sachen auf. Er schreibt 5. Mose Kapitel 19, Vers 16 bis 20. Wenn jemand als trügerischer Zeuge auftritt, um hier die Existenz dieser Frau zu vernichten, wenn hier jemand als trügerischer Zeuge auftritt, ja, das Wort für falsche Zeuge bei dir in der Bibel, das ist das hebräische Wort Sheker, bedeutet Lüge, falsch, trügerisch, betrügerisch, link, mit Hintergedanken. Wenn ihr diese Frau hier mit Hintergedanken anklagt, dann müsst ihr wissen, dass Gott euch so bestrafen wird, wie ihr diese Frau bestrafen wolltet. Wenn ihr ihren Tod wollt und ihr habt sie hineingetrickst in diese Situation, dann spricht ihr euer Todesurteil über euch selber aus. Ist euch das bewusst? Das ist das, was Jesus hier aufschreibt. Also wir wissen nicht, ob er das wirklich geschrieben hat, aber für mich hat er das geschrieben, okay? Eben wegen des Effekts, den das Ganze hatte. Und dann schreibt er noch was. Er schreibt 5. Mose 17, 6 und 7 oder was es ist. Auf 2 oder 3 Zeugen hin soll alles geschehen. Wo sind die Zeugen? Schau. Die Zeugen waren diejenigen, die den ersten Stein werfen sollten. Hört ihr mich? Wenn Jesus jetzt also sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, dann impliziert er, dass derjenige, der das Ganze angeleiert hat und derjenige, der Jesus die Falle gestellt hat und der Frau die Falle gestellt hat, dass der Ehebrecher war. Derjenige, der das mit dir gemacht hat, der hat seine Kumpels eingeweiht und dann haben sie diese Frau hier auflaufen lassen und jetzt wollen sie Jesus auflaufen lassen. Deswegen sagt Jesus, wir brauchen zur Verurteilung 2 Zeugen, mindestens 2 oder 3. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Erstens, wo ist der Ehebrecher? Weil beide sollen sterben. Und zweitens, wenn der Ehebrecher mit bei denen ist, die hier der Frau eine Falle stellen wollen und Jesus eine Falle stellen wollen, dann ist er ein böser und schlechter und schlimmer und übler Zeuge. Dann kriegt er die Strafe, die er für sie vorgesehen hat. Also, was machen wir? Wenn es keine Zeugen gibt, dann gibt es auch keine Verurteilung. Das weiß Jesus, das wissen Sie. Deswegen sagt Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und jetzt lesen Sie, was er da geschrieben hat. Ehebrecher und Ehebrecherin müssen beide bestraft werden. Wo ist der Ehebrecher? Der fehlt. Zweitens, wenn ihr die betrogen habt, wenn ihr deren Existenz vernichten wollt, die Existenz dieser Frau und meine, dann wird Gott euch dieses Urteil auf euer Haupt zurückzahlen. Und überhaupt, wo sind die Zeugen? Wo sind die Zeugen? Gib mir die Zeugen. Die Zeugen müssen jetzt kommen und den ersten Stein werfen. Und als Jesus aufsteht und sagt, wer von euch ohne Schuld ist, ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Das klingt für diese Frau wie ein Todesurteil. Jetzt kommt der Erste, der ohne Sünde ist und wirft. Aber machen sie nicht. Sie wissen genau, wenn sie anfangen zu werfen, dann sind sie mitschuldig. Die Schuldigen verurteilen eine Schuldige. Das ist nicht weise. Und so geht der Älteste, der am ersten kapiert, was hier läuft, raus. Und zum Schluss sind alle weg. Und zum Schluss ist er mit dieser Frau allein. Und er sagt, Frau, verklagt dich niemand. Verurteilt dich niemand. Oder in anderen Worten, wo sind die Zeugen? Wir brauchen hier zwei Zeugen zur Verurteilung. Auf einen Zeugen hin dürfte nichts passieren. Zwei Zeugen. Haben wir Zeugen hier? Siehst du Zeugen irgendwo? Keine Zeugen da. Das ist gut. Wenn dich niemand verurteilt, dann verurteile auch ich dich nicht. Aber er sagt jetzt nicht, alles gut und zwinge dir zu, sondern er sagt anders, er macht es ganz anders. Er sagt, sündige von jetzt an nicht mehr. Du kriegst eine zweite Chance. Aber was ist das für eine zweite Chance? Alle wissen, was du für eine Person bist. Es ist jetzt öffentlich. Du musst jetzt mit der Schande leben. Aber immerhin, hör mal, immerhin, du stirbst nicht. So wie Simson, du hast jetzt zwar keine Augen mehr, aber immerhin bist du nicht tot und kannst noch was für Gott tun. So, hör mal, Sünde kostet dich immer was und immer mehr, als du gedacht hast. Einerseits. Andererseits ist Gott aber gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Güte und Treue. Und du kriegst eine zweite Chance. Und vielleicht jetzt zum Abschluss noch ein Satz. Diese Pharisäer, die wollten diese Frau verurteilen für etwas, woran sie selber Anteil hatten, was sie selber gemacht haben letztendlich. Es ist nie gut. Wisst ihr, was im Römerbrief Kapitel 2 steht, ab Vers 1? Da heißt's, oder was Jesus sagt im Matthäus Kapitel 7, Vers 1 in der Bergpredigt. Er sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Viele haben viele Probleme, weil sie mit Hingabe und mit Herzenslust alle anderen, sofern sie nicht gerade da sind, in der Luft zerreißen und sie kritisieren. Und es geht dann halt nicht gut aus. Ja. Amen. So, ohne Zeugen weist der Richter die Klage ab. Jesus hat ihre Sünde nicht verniedlicht. Jesus hat ihr nicht zugezwinkert, hat nicht gemeint, auch nicht so schlimm. Gott ist barmherzig, du kannst weiter sündigen. Im Gegenteil, das hat er nicht gemacht, sondern hat gesagt, sündige hinfort nicht mehr oder von jetzt an nicht mehr. So, Gott ist barmherzig und er ist gnädig und er gibt dir eine neue Chance. Aber was, wenn sie jetzt weitergemacht hätte mit dem Lebensstil? Was, wenn sie weitergemacht hätte? Wieder und wieder und wieder. Jesus sagt ihr hier, du bist draußen auf Bewährung. Jetzt bewähr dich. Und viele von uns, die haben sich schon lange bewährt und du fühlst dich immer noch schlecht. Der Herr sagt zu dir, du bist frei und los von deiner Schuldplage. Das Blut Christi ist mächtiger als deine Schuld. Aber du musst diese Vergebung natürlich auch entsprechend empfangen und in Anspruch nehmen. Amen. Und den anderen, die halsstarrig in ihrer Sünde verharren, denen sagt er, willst du nicht erleben, was passiert, wenn du das noch länger so treibst? Okay, du kriegst eine zweite Chance, aber es wird dich was kosten. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Okay, ich denke, es ist eine gute Idee, jetzt mit uns und mit der Online-Kirche zusammen zu beten und was uns bewegt, von Herrn zu bringen. Ich bete jetzt einfach und wenn du Amen sagen kannst, zum Schluss sag einfach Amen. Halleluja. Vater, wir kommen vor dir. Herr, du siehst unser Herz, du siehst, wo unser Gewissen übersensibel ist und du siehst, Vater, wo unser Gewissen viel zu hart ist. Vater, wir bitten dich in Jesu Namen, helf uns. Gib uns einerseits Gewissheit der Vergebung und andererseits, Vater, helf uns, mit unseren Sünden zu brechen durch Gerechtigkeit, Herr, dass wir nicht plötzlich in größten Schwierigkeiten landen. Vater, wir bekennen heute Morgen, wir wollen da raus. Gib uns die Kraft, Vater, durch deinen Geist zu brechen mit dieser Schuld, mit dieser Sünde, Herr, ein für alle Mal. Vater, wir bekennen, wir brauchen deine Hilfe, aber wir bekommen sie, wir empfangen sie jetzt von dir. Du hast diese Botschaft geben lassen, Herr, weil du Befreiung für uns hast und sie heute Morgen gibst. Und so rufen wir jetzt Befreiung aus und Vergebung aus und Gnade und Frieden aus über jeden, der diese Sünde bekennt und in Zukunft lässt. Und du kannst sie lassen, Gott gibt dir die Gnade dafür. Herr, wir danken dir für deine Freiheit und deinen Sieg und deinen Segen, Herr. In Jesu Namen. Amen.